Hey Julia, ich bin's Diana. Ich habe neulich ein Treffen verpasst von Freundinnen, weil ich krank war. Hört man vielleicht noch ein bisschen. Alle im besten Menoalter, von dem mir danach erzählt wurde, es hätten auch alle mal ihren Blutdruck gemessen. Das hat mich erstmal total amüsiert, denn das ist wieder mal so ein unerwartetes, eindeutiges Zeichen dafür, dass wir in der Mitte des Lebens angekommen sind, weil bei jungen Leuten liegen einfach keine Blutdruckmessgeräte rum. Als ich dann gehört habe, dass 4 von 5 erhöhte Werte oder sogar richtige Bluthochdruckwerte hatten, hat mich das schon erstaunt. Und ich selbst habe auch erhöhte, wenn man die neuen niedrigeren Werte aus der Leitlinie vom Sommer anlegt. Nach denen liegt der nicht erhöhte Blutdruck nämlich wirklich nur bei 120 zu 70. Darüber spreche ich heute mit Kardiologin Dr. Christa Bongardt. Also hör rein, wenn du immer schon mal meine Blutdruckwerte wissen wolltest und dich aufschlauen willst zu diesem, wirklich super wichtigen Thema, das einfach unterschätzt wird und wo man sagen muss, ganz anders als bei den Hormonen sind regelmäßige Messwerte die Basis von allem. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Dr. Christa Bongardt, die Fachärztin für Innere Medizin, Kardiologie, Sportmedizin und Ernährungsmedizin, ist Chefärztin in der Kardiologie einer großen Reha-Klinik am Starnberger See und Mitautorin der letzten deutschen Fassung der europäischen Leitlinie zum Bluthochdruck. Sie ist außerdem in der Deutschen Herzstiftung engagiert. Herzlich willkommen, Dr. Christa Bongardt.
Ja, herzlich willkommen, Frau Helfrich. Dankeschön für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind, und steige direkt mal ein mit dieser Beobachtung. Ist es was ganz Typisches oder kommt mir das nur so vor? Frauen haben in ihrer Jugend mit niedrigem Blutdruck zu tun, ihnen ist schwummerig, sie haben kalte Füße und sie kennen alle Tipps und Tricks, wie man den Kreislauf anregt. Und dann können sie es 20, 30 Jahre später nicht glauben, wenn es plötzlich heißt, ihr Blutdruck ist zu hoch.
Ja, das hören wir tatsächlich ganz, ganz häufig, weil auch bei Frauen so ist, dass immer gesagt wird, Frauen haben eher niedrigen Blutdruck und wenn Frauen umkippen, ist auch nicht so schlimm, das liegt am niedrigen Blutdruck. Aber es ist tatsächlich so, dass im Laufe des Lebens und dann eben insbesondere in der Zeit der Menopause, also der Wechseljahre, sich bezüglich des Blutdruckes einiges tut. Nicht nur die Monatsblutung hört auf und die Hormone verändern sich, nein, auch der Blutdruck verändert sich in dieser Zeit. Und es ist ganz häufig so, dass der Blutdruck ansteigt. Das Problem ist natürlich, dass die Frauen das gar nicht merken, weil man ist ja im Kopf so strukturiert, dass man denkt, mein Blutdruck ist eh niedrig. Das heißt, den brauche ich nicht zu messen. Und wenn dann durch irgendeine Gelegenheit der Blutdruck gemessen wird, dann fällt auf, ui, da hat sich etwas geändert und der Blutdruck ist plötzlich zu hoch.
Dieser Unglaube, das habe ich jetzt so oft gehört, dass ich dachte, wir müssen einfach mal drüber sprechen. Ich habe jetzt rausgesucht, es gibt ein neues Positionspapier von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Da steht, dass das schon mit 30 ungefähr losgeht, dass der Blutdruck ansteigt. Ist das auch Ihre Beobachtung oder ist das eigentlich akademisch?
Also das kann man so nicht in die Beobachtung genau übersetzen. Es ist epidemiologisch so, dass ab 30, so steht es tatsächlich in diesem Positionspapier und den dazugehörigen Quellen, es langsam beginnt, dass die Blutdruckwerte bei Frauen, bei einigen Frauen steigen können. Aber das ist jetzt kein rasanter Sprung in die Höhe. Der entscheidende Sprung in die Höhe kommt dann tatsächlich erst mit der Menopause. Und in der Regel kann man das aber auch nicht genau an einem Alter festmachen, denn die Menopause, die beginnt ja bei allen Frauen unterschiedlich. Außerdem ist das ja ein Prozess, der auch über eine längere Zeit geht. Genauso ist es natürlich auch mit dem Blutdruck. Der Blutdruck ist nicht von einem auf den anderen Tag höher, also gestern noch normaler Blutdruck, heute hoher Blutdruck, sondern auch das entwickelt sich in der Regel mit der Zeit, dass sich der Blutdruck erhöht. Und da die Frauen natürlich auch nicht regelmäßig messen, kann man dann auch, wenn man dann einmal einen erhöhten Blutdruck feststellt, nicht genau sagen, seit wann denn dieser erhöhte Blutdruck überhaupt besteht. Vielleicht kann man schon gleich einen Appell damit verknüpfen, dass man immer mal wieder seinen Blutdruck messen sollte. Eigentlich sollte jeder Erwachsene seinen Blutdruck kennen. Jetzt unabhängig von Menopause und unabhängig von irgendetwas anderem, man sollte seinen Blutdruck kennen. Und da gibt es auch einschlägige Empfehlungen dazu, wie oft man den Blutdruck dann tatsächlich auch kontrollieren sollte.
Dann ziehen wir das jetzt vor. Wie oft soll man den Blutdruck kontrollieren?
Wenn Sie einen absolut optimalen Blutdruck haben, dann reicht das, alle 2 Jahre den Blutdruck zu messen. Sollte der Blutdruck im Grenzbereich sein, dann empfiehlt man eher schon, jedes Jahr nachzumessen. Und wenn man auch ab und zu mal erhöhte Werte gemessen hat, dann noch engmaschiger.
Wenn Sie sagen, man verpasst das, weil man gar nicht so regelmäßig misst, dann macht das für mich total Sinn und deckt sich auch wieder mit diesem Unglauben und dieser Überraschung. Man ist wegen was ganz anderem beim Arzt und plötzlich heißt es ja, Ihr Blutdruck ist zu hoch. Man spürt ja nichts davon, ne? Man hat ja erstmal überhaupt gar keinen Leidensdruck. Warum ist es trotzdem ein Problem, wenn die Werte erhöht sind?
Das ist tatsächlich das große Problem. Wir sagen immer dazu, der Bluthochdruck ist wie ein Silent Killer. Das ist im Übrigen nicht nur beim Bluthochdruck so, sondern viele Risikofaktoren, die beitragen zur Entwicklung einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, tun nicht weh.
Blutfette ja auch.
Blutfette tun nicht weh. Bewegungsmangel im Sofa sitzen tut auch nicht weh. Rauchen tut nicht weh. Und ein Diabetes, wenn er nicht extrem ist, tut auch nicht weh. Ich sage immer, wir haben es in der Kardiologie manchmal schwer, unsere Botschaft an unsere Patienten zu bringen. Wenn sie als Orthopäde Knieschmerzen haben, da ist der Leidensdruck höher. Bei unseren Patienten ist der Leidensdruck nicht so da.
Ich finde, das ist so eine merkwürdige Diskrepanz, dass man nichts spürt und dann geht's ums Herz. Also da ist so ein Gefälle. Und ich glaube, in dieser Diskrepanz spielt sich einiges ab, vor allen Dingen wegen ganz viel Unwissen. Also was macht denn so ein hoher Blutdruck?
Hoher Blutdruck kann Auswirkungen auf viele Organe haben, auf die Augen, indem es die kleinen Gefäße im Augenhintergrund beeinträchtigen kann. Es hat natürlich Auswirkungen auf das Herz. Das Herz muss ja gegen den erhöhten Widerstand, den die Gefäße ihm bieten, anpumpen sozusagen. Das heißt, dass der Herzmuskel kann sich dadurch verdicken. Das Herz kann aus dem Takt geraten durch einen hohen Blutdruck. Insbesondere die Volkskrankheit Vorhofflimmern, unter der sehr viele ältere Menschen leiden, die wird getriggert durch einen erhöhten Blutdruck. Und dann natürlich durch weitere Risikofaktoren, aber auch durch den hohen Blutdruck kann es zum Herzinfarkt kommen. Es kann zu Veränderungen am Gehirn kommen, zum Schlaganfall, zu Veränderungen auch Richtung kognitiver Einschränkungen, also Demenzentwicklung spielt da eine Rolle. Die Nieren können in ihrer Funktion beeinträchtigt werden und auch vor allem die Elastizität der Gefäße. Die Gefäße werden steif durch den hohen Blutdruck. Das heißt, der hohe Blutdruck hat Auswirkungen auf ganz, ganz viele wichtige Organe. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, was ist wichtiger, das Herz oder das Gehirn. Der hohe Blutdruck hat eben auf beides eine große Auswirkung, wenn er nicht eingestellt ist.
Okay, jetzt wollte ich auf die Zahlen kommen. Was sind denn die idealen Blutdruckwerte für eine Frau 50 plus?
Man macht eigentlich keinen Unterschied, ob 50 plus oder 70 oder 40. Es gibt seit diesem Sommer neue Leitlinien zum Bluthochdruck. Und in den neuen Leitlinien gibt es tatsächlich, was die Werte angeht, auch Neuigkeiten. Es bleibt weiterhin dabei, ab 140 zu 90 spricht man von Bluthochdruck. Und zwar egal, ob bei Männern oder bei Frauen und egal ob 20 Jahre oder 50 oder 80 Jahre. Ab diesem Wert spricht man von Bluthochdruck. In den alten Leitlinien hat man noch davon gesprochen, dass es optimale Blutdruckwerte gibt, hochnormale Blutdruckwerte, normale Blutdruckwerte. Diese Unterscheidung macht man nicht mehr. Man unterscheidet nur noch zwischen nicht erhöhtem Blutdruck, erhöhtem Blutdruck und Bluthochdruck. Und wir möchten natürlich zu dem nicht erhöhten Blutdruck. Und der geht bis zu einem Wert von 120 mm Quecksilbersäule beim systolischen Blutdruck. Also das ist der höhere der beiden Werte. Wenn man Blutdruck misst, misst man ja immer 120 zu 60, 120 zu 70. Dieser Wert sollte nicht über 120 liegen. Und das ist neu in den Leitlinien.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Nicht erhöhter Blutdruck ist 120 zu 70. Also ich stelle mir vor, dass jetzt viele unserer Hörerinnen denken, oh Kreisch, ich bin drüber. Ne? Und ich schließe mich da voll ein. Ich kann nämlich vielleicht schon mal erzählen, ich habe sogar schon zweimal so eine 24-Stunden-Messung gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, das fand ich doch auch ganz schön unangenehm. Und herauskam im 24-Stunden-Durchschnitt 128 zu 86, das verrate ich jetzt einfach mal. Und da sagte meine Hausärztin damals, war noch vor den neuen Leitlinien, das ist gerade noch okay. Aber wenn wir jetzt so reden, denke ich jetzt gerne 10 Punkte niedriger. Mhm. Was würden Sie raten?
Also in diesen Grenzfällen würde ich jetzt nicht sofort zum Medikament greifen, sondern die 24-Stunden-Messung ist natürlich schon der Goldstandard. Da ist nicht mehr der weiße Kittel des Doktors daneben, der einen beeinflussen kann. Aber bei solchen Fällen würde ich zuerst einmal schauen, was kann man mit dem Lebensstil tun. Das heißt, man wird sie genau befragen, was es denn noch für Risikofaktoren gibt und ob sie irgendetwas an ihrem Lebensstil noch verändern oder verbessern können. Und zum Zweiten muss man auch, bevor man einen Patienten behandelt oder eine Patientin behandelt, tatsächlich schauen, ob es noch andere Risikofaktoren gibt, weil davon abhängig macht man auch die Behandlung. Wir schauen immer, in welcher Risikokategorie sich ein Patient befindet oder eine Patientin befindet. Das heißt, wenn nur dieser leicht erhöhte Blutdruck bei Ihnen vorliegt und alles andere perfekt ist, würde ich erstmal gar nichts machen. Wenn natürlich Sie auch noch rauchen und sich überhaupt nicht bewegen und übergewichtig sind, was ich jetzt auf dem Bild sehe, dass das nicht so ist, das ist ja schon mal gut, dann muss man das vielleicht auch anders einschätzen. Außerdem muss man natürlich gucken, welche Erkrankungen bestehen bei einem Patienten noch oder gibt es in der Familie schon eine Vorgeschichte, wo auch Eltern, Geschwister, Großeltern mit Herzerkrankungen erkrankt sind, wo man dann sagt, okay, meine Schwelle, eine Patientin oder einen Patienten zu behandeln, ist doch etwas niedriger. Das ist wirklich eine individuelle Entscheidung und das kann man nicht pauschal sagen, wenn man nicht in der Kategorie Bluthochdruck ist. Und das sind sie mit ihren Werten nicht.
Und dann geht's praktisch darum, ich kann mich dran erinnern, da gibt's dann so ein Computerprogramm, wo, also wenn man jetzt zu dieser dreijährlichen kassenärztlichen Vorsorge geht, wo dann praktisch auch Blutfettwerte und eben die anderen Risikofaktoren eingehen und dann spuckt das Programm die Risikoklasse aus, ne? Und das ist dann so eine Basis, um vielleicht zu entscheiden, vielleicht doch ein Medikament oder nicht.
Genau. Es gibt solche Score-Systeme, so nennen wir das, wo man schon mal altersadjustiert, also angepasst ans Alter schauen kann, welche anderen Risikofaktoren liegen noch vor und wie hoch ist das Risiko, in den nächsten 10 Jahren eine relevante Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Und da gehen dann eben auch einige andere Risikofaktoren an. Natürlich nicht alle. Man kann nicht nur seine Werte ins Score-System eingeben. Es macht immer Sinn, auch die individuelle Beratung, weil in diesen Score-Systemen sind nicht alle Risikofaktoren abgebildet. Und weil wir auch gerade über Frauen sprechen und sicher auch jüngere Frauen zuhören, auch Männer, diese Systeme greifen erst ab 40. Das heißt, für die Jüngeren fehlen uns da auch tatsächlich die Daten.
Und was sind das für Risikofaktoren, die dann nicht erfasst werden?
Es sind zum Beispiel die Faktoren der familiären Belastung. In dem Herz-Score-System wird nicht nach dem Diabetes gefragt. Es gibt allerdings ein Extra-Score-System, wo der Diabetes mit betrachtet wird. Es wird nicht gefragt nach dem Gewicht, nach der Ernährungsweise, nach der körperlichen Aktivität, nicht nach genetischen Faktoren. Und es gibt ja auch noch viele andere Dinge, die auch einen Beitrag dazu leisten können, dass man eine erhöhte Erkrankungswahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat. Immunologische Sachen, Infektionserkrankungen, bestimmte Therapieformen und so weiter und so fort.
Okay, also da sind wir wirklich bei der individuellen Beratung.
Ja, genau.
Was ich nochmal ansprechen wollte, ist dieser Faktor Lebensstil. Ne? Ich habe den Eindruck, dass gerade Frauen in der Mitte des Lebens da auch ganz, ganz viel richtig machen. Und dann ist das frustrierend, wenn man dann schon dreimal in der Woche Sport macht und sich gesund ernährt und so weiter. Und dann verändert das so gerade gar nichts. Oder man ist eben halt immer noch in diesen erhöhten Werten.
Mhm.
Was ist Ihre Erfahrung? Wie motiviert man sich da? Wie macht man weiter?
Also erstens, diese Optimalfrau gibt es nicht so wahnsinnig häufig. Und wenn man tatsächlich so optimal ist, man ist perfekt, man ist nicht übergewichtig, man macht regelmäßig Sport, man trinkt kaum oder keinen Alkohol, man raucht nicht. Das sind ja die Faktoren, die beim Lebensstil auch eine Rolle spielen. Dann muss man schauen, wenn ein Bluthochdruck da ist, dann muss man ihn tatsächlich dann auch medikamentös behandeln. Das steht auch so in den Leitlinien. Das heißt, wenn die Lebensstilfaktoren ausgeschöpft sind und der Blutdruck immer noch zu hoch ist, dann braucht es eine medikamentöse Behandlung.
Da gibt es ja diese total beeindruckenden Zahlen. Die sind, glaube ich, von 2016. Je 10 Millimeter Quecksilbersäule, die der obere Blutdruckwert sinkt, reduzieren das Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Zwischenfälle um ganze 20%. Mhm. Das ist ja total irre, dieser Effekt. Würden Sie denn sagen, dass der Bluthochdruck dann der beste Indikator ist für ein Herz-Kreislauf-Risiko bei Frauen?
Also man kann nicht unbedingt sagen, dass das der beste Indikator ist. Der Bluthochdruck ist aber der wichtigste veränderbare Risikofaktor, sowohl für die Erkrankungswahrscheinlichkeit an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, aber auch für die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch die allgemeine Sterblichkeit und das weltweit. Also Bluthochdruck ist wirklich ein globales Problem. Das liegt eben daran, dass der Bluthochdruck so viele Organe schädigen kann, hatten wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Und diese Potenz, so viele Organe zu schädigen, führt natürlich, wenn man den Blutdruck gut und adäquat sinkt, auch zu einem Benefit nicht nur an einem Organ, sondern an den Augen, am Gehirn, am Herzen, an den Gefäßen, an all den Organen, die durch den Bluthochdruck geschädigt werden können.
Das steht ja ein bisschen im Widerspruch zu dem, was Sie im Vorgespräch gesagt haben, nämlich dass es gerade beim Schlaganfall einen engen Zusammenhang gibt. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, das haben Sie nicht falsch verstanden. Also die Atherosklerose betrifft ja nicht nur das Herz, sondern die Gefäße, die zum Gehirn führen, also die Halsschlagadern und auch dann die Gefäße innerhalb des Kopfes, die für die Blutversorgung des Gehirns zuständig sind, können von Atherosklerose betroffen sein. Und wir wissen, dass der Bluthochdruck der Hauptrisikofaktor für einen Schlaganfall ist, weil dieser chronisch erhöhte Blutdruck eben Schäden an den Gefäßwänden verursacht und die Entstehung der Atherosklerose natürlich fördert. Und je höher der Blutdruck ist und je länger er auch dann unerkannt und unbehandelt bleibt, desto größer ist auch das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Und man weiß aber trotzdem, dass natürlich auch die anderen Risikofaktoren dazu beitragen, die Atherosklerose auch der Hirngefäße mit zu befördern.
Okay, also wieder diese komplexe Gemengelage. Und es ist wie so oft dann auch Quatsch, eine Wahnsinnsangst zu haben vor dem Schlaganfall, vom Herzinfarkt, vor anderen schwerwiegenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich glaube, der springende Punkt ist, dass man sich das einmal bewusst macht, wie klar die Zusammenhänge mit den Blutdruckwerten sind und was man an der Stelle reißen kann, wenn man sich darum kümmert, dass sie eingestellt sind.
Das ist genau das, was ich am Anfang sagte. Hat man Schmerzen im Knie oder im Rücken, will man die weghaben. Und wenn einem irgendein Doktor was erzählt, ihr Blutdruck ist zu hoch, das Cholesterin ist zu hoch, ja, dann wird man manchmal und vor allen Dingen, wenn man es eben, Lebensstilveränderung ist ja super schwierig und viele Patienten schaffen das nicht. Das schaffen sie nicht. Und wenn man dann sagt, okay, du brauchst ein Medikament für den Bluthochdruck, du brauchst eins fürs Cholesterin, vielleicht auch noch für den Diabetes und für alle möglichen anderen Sachen, die so im Laufe des Lebens kommen, dann hat man da plötzlich eine Handvoll Medikamente, aber gar keinen Leidensdruck. Und viele unserer Patienten sagen dann, warum soll ich Tabletten schlucken? Mir geht's doch gut. Und das ist eben diese große Gefahr. Und da arbeiten wir natürlich auch in der Rehabilitation. Da ist zwar, das ist ja schon Sekundärprophylaxe, also die Patientinnen und Patienten haben ja schon etwas gehabt, aber wir reden und versuchen, diese Zusammenhänge den Patienten zu erklären, damit wenigstens ein Ereignis nicht nochmal auftritt. Es muss verstanden werden, dass das trotzdem gefährlich ist.
Es gibt ja auch so erschütternde Zahlen, dass ich glaube, 43% der zur Daueranwendung verordneten Arzneimittel nicht wie verordnet oder gar nicht genommen werden. Ne? Also da haben wir wirklich ein Riesenproblem.
Ja, das ist mir ein Herzensanliegen. Ganz viele Patienten bekommen Medikamente verschrieben, sei es in der Klinik, sei es auch in der Hausarztpraxis, ohne dass ihnen wirklich erklärt wird, wozu die Medikamente gut sind. Wir merken das, wenn die Patienten zu uns kommen und sagen, ja, ich habe das verschrieben bekommen. Warum, weiß ich nicht. Wofür das gut ist, weiß ich nicht. Und natürlich kann man sich dann an 5 Fingern abzählen, dass Medikamente dann irgendwann nicht mehr genommen werden.
Wenn kein Leidensdruck da ist. Und das ist ja dieser spezielle Fall.
Insbesondere, wenn kein Leidensdruck da ist. Aber unsere Intention zum Beispiel hier ist, die Patienten haben Zeit in der Reha, 3 Wochen müssen die nicht arbeiten gehen und nichts anderes machen. Und wir haben ein ganzes Expertenteam um sie herum, um den Patienten ihre Erkrankung zu erklären, die Zusammenhänge zu erklären, was kann man tun. Und dann sage ich meinen Patienten immer, und dann entscheiden sie selber, was sie wollen. Aber die Konsequenz müssen sie auch selber tragen. Mm. Ob sie die Tabletten schlucken, hilft nicht mir weiter, sondern im Zweifel nur ihnen selber. Aber man muss es verstehen, warum. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man ja immer noch entscheiden, ich möchte sie nehmen oder ich möchte sie nicht nehmen. Aber wenn man die Zusammenhänge nicht versteht, dann nimmt man sie irgendwann nicht mehr.
Wenn man sie nicht nimmt, nimmt man einfach ein Risiko in Kauf. Und das ist ja jedermanns Sache, sich dafür zu entscheiden. Also,
korrekt.
Aber klar.
Aber viele wissen das nicht.
Ja, das ist so. Würden Sie denn den Bluthochdruck als Krankheit bezeichnen? Das, finde ich, geht immer so hin und her. Also oft wird es ja einfach als Risiko bezeichnet, weil er eben keine Beschwerden macht. Wie sehen Sie das? Krankheit oder Risiko?
Bluthochdruck ist eine Krankheit. Krankheiten können aber auch Risikofaktoren für andere Erkrankungen sein. Und von den anderen Erkrankungen, da haben wir jetzt immer über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und sowas erzählt. Das sind Erkrankungen, für die zählt Bluthochdruck als Risikofaktor. Aber Bluthochdruck ist eine eigenständige Erkrankung.
Also ich lerne heute, es gibt auch Krankheiten, die nicht wehtun, die keinen Leidensdruck machen. Ne?
Zumindest am Anfang nicht wehtun. Irgendwann tun sie dann so weh, dass das Rad auch nicht mehr umzukehren ist. Das wollen wir aber vermeiden.
Wie fühlt sich das denn an, Bluthochdruck? Also ein schmerzhafter was merkt man daran? Was sind dann die Symptome?
Also wenn der Blutdruck ganz besonders hoch ist, dann kann man natürlich Symptome haben wie Kopfschmerzen, Nasenbluten, auch Druck im Brustbereich, Schwindelerscheinungen. Das sind aber dann schon so Bluthochdruckkrisen, die Symptome machen. Was ich meinte vorhin ist, wenn die Bluthochdruckerkrankung dann zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall geführt hat, dann ist das Kind quasi in den Brunnen gefallen.
Ah, okay.
Und diese Situation ist dann nicht mehr umkehrbar.
Ja, und darum sprechen wir heute, weil man es eben so gut vermeiden kann, ne? Also jetzt nehmen wir mal den Fall, ich entscheide mich für Medikamente, ne? Beim Bluthochdruck fängt man ja meistens gleich mit 2 Substanzen an, ne? Dass man gleich 2 Wirkstoffe bekommt. Und was ich jetzt in diesem Positionspapier gelesen habe, ist, dass es bei den Bluthochdruckmitteln eben auch so ist, oder bei einigen zumindest, dass sie bei Frauen mehr und auch andere Nebenwirkungen hervorrufen als bei Männern. Was merken Sie davon in der Praxis?
Das ist grundsätzlich ganz schwer zu sagen. Es ist so, dass die meisten Studien mit einem geringeren Frauenanteil durchgeführt worden sind, die Empfehlungen aber aktuell trotzdem für beide Geschlechter gleich ausgesprochen werden. Man kann jetzt nicht sagen, jede Frau hat jetzt eine bestimmte Nebenwirkung häufiger. Grundsätzlich gilt, wenn man neue Medikamente verschreibt, und da würde ich auch keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern machen, man muss danach die Patienten nochmal sehen und schauen, ob sie die Medikamente gut vertragen. In der Regel sind Bluthochdruckmedikamente sehr gut verträglich. Wir haben eine ganze Menge richtig gut verträglicher Medikamente auf dem Markt, auch für Frauen gut verträgliche. Aber man muss auch an der Stelle das Individuum gut anschauen und im Zweifel dann auch reagieren und eine Medikamentenänderung vornehmen, wenn bei einer Frau oder auch bei einem Mann Nebenwirkungen auftreten.
Also ich verstehe das richtig, dass diese Sache mit den Nebenwirkungen in der Praxis gar nicht so relevant ist, weil man sowieso das Individuum betrachtet und insgesamt Nebenwirkungen selten sind.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es gibt immer mal wieder Patientinnen und Patienten, die Medikamente nicht vertragen. Ich bin jetzt aber kein Freund davon, den Patienten vorher zu erzählen, passen Sie auf darauf, was alles passieren könnte. Wir kennen ja genauso, wie wir den Placebo-Effekt kennen. Das heißt, dass Traubenzucker hilft, wenn man es gut bespricht. Genauso gibt es den sogenannten Nocebo-Effekt. Das heißt, wenn ich jemandem erzähle, ein Medikament könnte etwas machen, dass es dann häufiger auftritt. Und deshalb würde ich das vorher gar nicht so dramatisieren. Ich würde einfach sagen, das ist ein gut verträgliches Medikament und beobachten Sie, wie Ihr Blutdruck runtergeht und beobachten Sie alles andere auch. Wir sehen uns in 2 Monaten wieder oder in 3 Monaten wieder und dann kann man diese Veränderungen, wenn welche da sind, auch entsprechend würdigen. Und wenn es dem Patienten unter einem Medikament ganz schlecht geht, dann meldet er sich auch vorher.
Ja, das glaube ich auch. Also ich will noch mal einen kurzen Moment bleiben bei diesem sich sträuben gegen Medikamente. Ne? Mhm. Und ich finde, das ist auch eigentlich ein total berechtigter Impuls. Also ich denke, dass es viele, viele Leute gibt, die erstmal nicht wollen und die sich fragen, was kann ich vielleicht sonst noch tun? Und da habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen auf Instagram gelesen, es gebe sanfte Wege, um Blutgefäße zu reinigen und die Elastizität zu verbessern. Jetzt wollte ich mal die Kardiologin fragen, die Expertin fragen, fällt Ihnen dazu irgendwas ein? Was könnte das sein?
Das wäre wunderbar, wenn es sowas gäbe. Nein, es gibt nichts, was wissenschaftlich erwiesen ist, was die Gefäße glatt putzt, reinigt, elastisch macht. Wenn es das geben würde, dann würden wir das in der Therapie einsetzen. Gar keine Frage. Das sind natürlich immer Werbeversprechen, genauso wie die Faltencreme für die Haut, wo die Falten weggehen, die in der Regel Geld kosten, die man auch einnehmen muss und die nicht einmal wissenschaftlich untersucht sind. Und da würde ich tatsächlich die Finger von weglassen. Mit einer ausgewogenen, herzgesunden Ernährung kann man alle notwendigen Nährstoffe erhalten und die Nahrungsergänzungsmittel bringen in der Regel nur denen was, die sie verkaufen.
Das heißt, Sie empfehlen kein Mittel an Ihre Patientinnen und Patienten?
Nein. Überhaupt nicht. Und ich warne tatsächlich davor, sich Gesundheitsinformationen aus dieser Art von sozialen Medien zu holen.
Ja, das sind schon Ärztinnen, die solche Sachen posten, ne? Aber
ja, natürlich. Ja. Es gibt ja auch Kollegen, die Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Das macht es nicht besser. Es gibt einen Markt dafür. Es gibt viele Menschen, die das auch kaufen, weil sie sich davon etwas versprechen. Aber es gibt keine wissenschaftlich nachgewiesenen Wirkungen dafür, zumindest nicht mit ernsthaften Studien. Und ich sage jetzt mal, die Information, was ich den Patienten empfehle, wenn sie da noch bezüglich Optimierung unterwegs sein sollen, sind dann eher die Internetseiten der Deutschen Herzstiftung oder wenn es jetzt um Bluthochdruck geht, auch der Blutdruckliga. Das ist hervorragend für Patienten aufgearbeitet und wirklich valide und wissenschaftlich gesicherte Informationen. Das halte ich für sinnvoller.
Und auch viele Tipps und Tricks, also muss ich sagen, sehr patientennah.
Absolut, ja.
Ich fand das auch gut. Ja. Ich bin eigentlich sicher, dass es jetzt eine ganze Menge Frauen gibt, die uns zuhören und die denken, ich müsste mal wieder Blutdruck messen. Ich kann mich daran erinnern, bei meiner 24-Stunden-Messung war der allerhöchste Wert jeweils, der in der Praxis gemessen wurde. Also ich war ein super Fall von diesem Weißkittel-Bluthochdruck. Sie haben ihn vorhin ja auch einmal angerissen und ich sehe hier einen weißen Kittel. Also offenbar, dann geht sofort mein Blutdruck hoch. Was macht man denn dagegen? Wie kann man das denn austricksen?
Das ist schwer tatsächlich, weil sich das im Kopf und auch oft nicht beeinflussbar bei den Patienten einstellt. Man unterscheidet auch tatsächlich zwischen dem sogenannten Office-Blutdruck, das ist das, was in der Praxis gemessen worden ist, und von dem Home-Blutdruck, der zu Hause gemessen worden ist.
Ja, aber bei meinen Eltern liegt ein Blutdruckmessgerät auf der Küchenbank. Wenn ich das schon sehe, merke ich schon, dass mein Blutdruck steigt. Das ist ein Problem, oder nicht?
Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die allein schon bei dem Gedanken, dass sie den Blutdruck jetzt messen, eine Erwartungshaltung in sich generieren und dadurch einen hohen Blutdruck haben. Was tatsächlich an der Stelle gut ist, ist die 24-Stunden-Messung. Ich sage immer, das Gerät pumpt zwar schon regelmäßig aus, aber sie müssten schon mit der Uhr da sitzen und sagen, so, jetzt in der nächsten Minute kommt's. Das macht man ja in der Regel nicht. Das heißt, irgendwann fängt diese Manschette an, sich aufzupumpen. Und bevor ihr Kopf dann diese ganzen Mechanismen einschalten kann, die dazu führen, dass ihr Blutdruck höher ist, hat er schon gemessen. Und deshalb ist das eine sehr valide Messung auch für Leute, die schon beim Anblick nicht nur des weißen Kittels, sondern auch des Blutdruckmessgerätes einen hohen Blutdruck kriegen. Also die 24-Stunden-Blutdruckmessung ist der Goldstandard.
Aber ich habe das dann natürlich auch begriffen, dass ich da nicht drum rumkomme. Es funktioniert nicht anders.
Aber Sie haben ja auch gute Werte erreicht. Also wenn beim weißen Kittel die Werte richtig hoch sind oder beim Blutdruckmessgerät der Eltern, dann haben ja die Werte, die Sie eben berichtet haben, doch ein positives Ergebnis gebracht.
Ja, ich finde es schon problematisch, das mit so einer gewissen Lässigkeit im Auge zu behalten, weil man sich zu sehr damit stresst oder überall versucht, so ein Optimum zu erreichen. Das ist doch auch stressig. Also das führt doch auch zu so einer Anspannung, die dem Blutdruck im Zweifel auch nicht gut tut. Oder ist das eine naive Vorstellung von mir?
Nein, auch da haben Sie völlig recht. Es gibt Menschen, die extrem auf Stress bezüglich ihres Blutdrucks reagieren. Ich habe mal einen Patienten betreut, der hat im täglichen Leben original eine Fünffachkombination an Medikamenten gebraucht, um einen einigermaßen akzeptablen Blutdruck zu erreichen. Und wenn der Mann in Urlaub gefahren ist, hat er alles abgesetzt, weil ansonsten ist er nicht mehr aus dem Bett hochgekommen. Den hat sein Berufsleben so dermaßen gestresst, obwohl er das gerne gemacht hat, dass der Blutdruck extrem hoch war. Und es gibt Menschen, die auf Stress extrem reagieren und dann in Ruhephasen oder eben im Urlaub gute Werte haben. Das ist nicht so häufig, das gibt es aber und das ist natürlich auch nicht leicht zu behandeln, weil Stressreaktionen oder Stresssituationen sind ja nicht immer planbar.
Überhaupt nicht.
Und man muss dann sehr gut modulieren, wie man mit der Blutdruckmedikation umgeht, weil wenn für diese Patienten dann Ruhe einkehrt und sie nehmen aber ihre Medikamente weiter wie vorher, dann wird der Blutdruck oft so niedrig, dass es ihnen dann schwindelig wird. Also das sind schwer zu therapierende Patienten. Da würde ich dann auch zusätzlich zu der dann häufig doch notwendigen medikamentösen Behandlung unbedingt auch zu einem Stressmanagement-Training raten. Und zu versuchen, die Stressoren rauszufinden und an den Stressoren zu arbeiten.
Das ist nochmal ein gutes Stichwort. Stressmanagement. Gibt's andere Dinge? Also Sie betreuen ja Patienten, die bereits ein Herz-Kreislauf-Ereignis erlebt haben. Was geben Sie denen noch mit, außer der richtigen Medikation? Gibt's da eventuell sogar so eine Prio-Liste, wie Sie das gewichten aus Ihrer Erfahrung?
Also aus der Erfahrung heraus ist es schon wichtig, doch nochmal genau auf die Lebensstilfaktoren einzugehen, denn viele denken, sie machen alles super, dabei ist das nicht alles so super. Also man kann schon mal auf jeden einzelnen Risikofaktor eingehen. Bei dem Thema Stress, aus meiner Sicht wird das etwas überstrapaziert, weil wenn ich Patienten frage, was glauben Sie denn, warum Sie Ihren Herzinfarkt gehabt haben, dann kommt immer als allererstes Stress. Sie haben vergessen, dass Sie rauchen, dass Sie zu dick sind, dass Sie sich nicht bewegen, einen hohen Blutdruck haben, da kommt immer irgendwie Stress. Und bei dem Thema Stress muss man genau hinschauen. Was ist das denn? Ja, also ich mache jetzt hier mit Ihnen einen Podcast, mich stresst das nicht. Ich habe das jetzt vielleicht auch, weil ich es schon öfter gemacht habe, das ist für mich eine Null-Stress-Situation. Und ich könnte wetten, dass 1000 andere hier hocken würden und stottern und stammeln und sagen, oh Gott, was soll ich denn jetzt sagen? Und das Fernsehen und das Radio und alles. Das heißt, sie haben genau die gleiche Situation, die einen Menschen total stresst und den anderen überhaupt nicht. Und von daher findet der Stress immer in der Person statt. Ich sage dann immer, man muss mal zur Seite treten und muss sich diese Situation anschauen. Und muss gucken, wie man als Mensch mit dieser Situation, die einen so stresst, besser umgehen kann. Es sind ja häufig Stressfaktoren, die in der Familie, in der Arbeit auftreten, wo man sagt, da nervt ein Kollege, der Chef oder wer auch immer oder was auch da nervt oder was zu dem Stressempfinden führt. Und das muss man genau anschauen. Und je nachdem, was das für Faktoren sind, sich vielleicht dann auch professionelle Hilfe holen. Manchmal reichen kleine Interventionen aus, dass man sagt, okay, nimm dir mal progressive Muskelentspannung, lern das, mach das, wend das an oder kurze Meditationseinheiten, Achtsamkeitsübungen. Das hilft dem einen oder anderen schon sehr gut. Aber bei anderen braucht es dann auch vielleicht mal eine psychotherapeutische Begleitung.
Ja, und was, glaube ich, wirklich auch unterschätzt wird, ist tatsächlich der stressabbauende Effekt von Sport. Also wir wissen alle, wie gesund Sport ist, aber dass es halt auf den Stress so unmittelbar einzahlt, ne? Also tatsächlich auf das, was durch meinen Körper so flutet an Stresshormonen, das finde ich, spürt man immer erst danach. Also das ist so meine Wahrnehmung.
Das ist auch ganz wichtig. Wir vermeiden manchmal bei den Patienten von Sport zu sprechen, weil die dann direkt so, oh, Sport kann ich nicht machen, sondern einfach Bewegung. Und da ist es auch ganz wichtig, und das ist jetzt fast eher bei Männern wichtig als bei Frauen, dass dieser Leistungsgedanke bei der körperlichen Aktivität beiseite gelassen werden sollte. Denn wenn man Sport oder Bewegung macht, weil man gewinnen will oder weil man der Schnellste, der Beste sein will, dann stresst es wieder und hat weniger den positiven Effekt.
Leuchtet mir total ein. Frau Dr. Bongardt, ich wollte Sie ganz zum Abschluss nochmal fragen. An Ihrer Klinik gibt es ja ein Reha-Programm nach Herzinfarkt und anderen schweren Herzerkrankungen, das sich speziell an Frauen richtet, weil Frauen andere Bedürfnisse haben. Was sind denn das für Bedürfnisse oder wo liegen die Unterschiede zu anderen Reha-Programmen?
Bei dem Frauentherapieprogramm ist es so, dass wir geschlechterspezifische Gruppen haben. Das heißt, in der Gruppe sind nur Frauen. Frauen sind körperlich schon mal anders aufgestellt als Männer. Das ist ganz klar. Und wenn dann Männer und Frauen zusammen trainieren, dann treten häufig die Frauen etwas zurück, weil Frauen häufig nicht so leistungsorientiert trainieren oder Sport machen, wie Männer das tun, und dann profitieren sie nicht so gut davon. Und in einer homogenen Frauengruppe, wo andere Aspekte im Vordergrund stehen, da fällt es auch einer Frau, die nicht so viel Bewegungserfahrung hat, zum Beispiel leichter beim Sport mitzumachen. Und wir sehen auch, wir haben das auch wissenschaftlich evaluiert, und man sieht, dass die Frauen, die in einer Frauengruppe trainiert haben, einen höheren Leistungszuwachs haben als diejenigen, die in einer gemischten Gruppe trainiert haben. Dann ist es natürlich das Thema Ernährung. Ernährung bei Männern und bei Frauen ist auch anders. Frauen machen eigentlich schon relativ viel richtig, haben aber spezifische Probleme, gerade jetzt in der Menopause, gerade was das Thema Frustessen angeht, was das Thema angeht, ich soll für die Familie, die heranwachsenden Kindern und den Ehemann opulente Mahlzeiten kochen. Ich selber würde mich aber gerne anders ernähren. Diese Konflikte, natürlich Schichtarbeit kann da eine Rolle spielen. Auch was die psychologische Belastung angeht, ist das bei Männern und bei Frauen unterschiedlich, weil wir wissen, dass trotz unserer modernen Zeit die Rollenmodelle noch so wie vor 100 Jahren sind häufig. Das heißt, dass die Frau neben dem Beruf auch für die Familie zuständig ist, Doppelbelastungen zu stemmen hat und weniger Nein sagen können Frauen. Und das sind alles Themen, die sich natürlich in homogenen Gruppen besser besprechen lassen als in einer gemischten Gruppe.
Liebe Hörerin, einmal kurz Werbung in eigener Sache. Im März 2025 startet unsere neue Masterclass Finanzen Premium, bitteschön. Mit renommierten Finanzexpertinnen ist es mir wirklich ein Herzensanliegen, dass wir Frauen uns in Sachen Finanzen aufschlauen. Und diese Masterclass tut genau das. Sie hilft dir, einen Überblick über deine Finanzen zu erlangen, finanzielle Ziele zu definieren, wichtig, die Rentenlücke zu berechnen, denn ja, man muss wissen, was kommt und was man tun muss, um sie zu schließen. Und du erhältst ein gutes Grundlagenwissen für Investitionen an der Börse. In den Shownotes findest du den Link zum Kurs und den Rabatt nur für Meno an mich-Hörerinnen, der da lautet Meno15, aber ist wie gesagt auch nochmal zu finden in den Shownotes. Im Moment gibt es aber ohnehin den 100€ Early Bird Rabatt. Also, nur Mut, es zahlt sich aus im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt zurück zur Folge.
Und sagen Sie, das Thema Wechseljahre, darüber wird ja viel gesprochen in letzter Zeit, also zumindest in bestimmten Kreisen. Ist das schon angekommen bei Ihnen in der Reha-Klinik? Wird zum Beispiel über Hormonersatztherapie unter den Frauen gesprochen? Also ist das ein Faktor?
Natürlich sprechen wir über Wechseljahre und über die Probleme der Wechseljahre. Aber wenn es Richtung Hormonersatztherapie geht, dann empfehle ich den Patientinnen schon, sich diesbezüglich mit ihren betreuenden Gynäkologen auszutauschen.
Ja, möchten Sie noch irgendwas der mittelalten Frau zurufen, die Ihnen gerade zuhört, aus Sicht der Kardiologin?
Nehmen Sie sich selber ernst und stellen Sie sich nicht in den Hintergrund. Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Ich finde, gerade diese Wechselphase ist eine extrem wichtige Phase für die Frau, wo man viel richtig machen kann, aber auch viel verkehrt machen kann. Vorher, vor den Wechseljahren, gehen manche Dinge ganz automatisch. In den Wechseljahren muss man ein bisschen kämpfen mit dem Wechsel und sich selber. Wenn man diese Phase aber überstanden hat, dann kann man wirklich gesund alt werden. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
Das nehme ich als Schlusswort. Vielen Dank, liebe Frau Dr. Bongert, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Danke, danke, danke. Weiß ich sehr zu schätzen.
Sehr gerne.
Schönen Tag noch für Sie.
Herzlichen Dank.
Tschüss, Frau Dr. Bongert. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.